Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei in uns lebendig. Amen. Liebe Gemeinde, unser Predigttext ist circa 2.500 Jahre alt und könnte aktueller nicht sein. Wir begegnen einer schwierigen Dreiecksbeziehung, einem unerfüllten Kinderwunsch, einer Leihmutterschaft, einer Patchwork-Familie, Menschen mit Migrationshintergrund, Sklaverei, damals und heute, aber vor allem einer ganz außergewöhnlichen Gottesbegegnung. Wir hören zunächst die Geschichte aus dem ersten Buch Mose, die Verse 1 bis 16.
Abrahams Frau Sarai hatte keine Kinder bekommen. Sie hatte eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Sarai sagte zu Abraham, der Herr hat mir Kinder verweigert. Geh doch zu meiner Magd. Vielleicht kann ich durch sie ein Kind bekommen. Abraham hörte auf Sarai. So gab Sarai ihrem Mann Abraham ihre ägyptische Magd Hagar zur Nebenfrau. Abraham wohnte damals schon 10 Jahre im Land Kanaan. Er schlief mit Hagar und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin hinab. Da sagte Sarai zu Abraham, mir geschieht Unrecht und du bist schuld. Ich war es doch, die dir meine Magd gegeben hat. Kaum ist sie schwanger, sieht sie auf mich herab. Der Herr soll zwischen dir und mir entscheiden. Abraham antwortete Sarai, sie ist deine Magd und in deiner Hand. Mach mit ihr, was du für richtig hältst. Darauf behandelte Sarai ihre Magd so schlecht, dass sie ihr davonlief. Ein Engel des Herrn fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte, Hagar, du, Magd Sarais, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete, ich bin auf der Flucht von meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allem in Streit liegen und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Hagar gab dem Herrn, der mit ihr geredet hatte, den Namen El-Roi. Das heißt, Gott sieht nach mir. Denn sie hatte gesagt, hier habe ich den gesehen, der mich sieht. Darum nannte man den Brunnen Berlahai-Roi. Das heißt, Brunnen des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar brachte Abrahams Sohn zur Welt. Er nannte den Sohn, den Hagar zur Welt gebracht hatte, Ismael. Abraham war 86 Jahre alt, als Hagar Ismael zur Welt brachte.
Meine, die drei Hauptakteure, Sarai, Abraham und Hagar, leben in einer schwierigen Dreiecksbeziehung, voller komplizierter Beziehungsgeflechte, ungesunder Abhängigkeiten und ständiger Anerkennungskämpfe. Unsere Geschichte beginnt eigentlich schon ein paar Kapitel früher. Dem Abraham wurde eine große Nachkommenschaft versprochen. Da das nicht klappte, nimmt Sarai, Abrahams alte und nach menschlichem Ermessen und fruchtbare Frau, die Sache selbst in die Hand. Kinderlosigkeit war in der damaligen Zeit ein großes Problem. Nicht nur für die Frau selbst, sondern auch ganz praktisch für die Fortführung des eigenen Stammbaums und der eigenen Sippe und die Absicherung der Altersversorgung. Kinder waren die Rentenversicherung von damals. Sarai hat eine ägyptische Magd, die nach traditionellem Brauch ihr fast gehört. Sie ist Sklavin, Leibeigene und damit bedingungslos abhängig. Als Sklavin ist sie im rechtlichen Sinne keine Person. Frauen werden immer noch als Sklavinnen behandelt und gehandelt. Durch Androhung von Gewalt werden tausende Frauen weltweit in die Prostitution gezwungen. Das ist das Schicksal vieler meist illegal bei uns lebenden Frauen. Also moderne Sklaverei. Sarai hatte das damalige Recht auf ihrer Seite. Sie hatte eine Sklavin. Ihr Name ist Hagar. Sarai gibt sie ihrem Mann gemäß damaliger Sitte als Nebenfrau. Hagar soll stellvertretend für sie ein Kind bekommen. Es war zu der Zeit ein verbreiteter Rechtsbrauch, dass die Ehefrau bei Kinderlosigkeit dem eigenen Ehemann ihre eigene Leibmagd gab. Wie von Sarai gewünscht, schläft Abraham mit Hagar und sie wird schwanger. Vermutlich wurde Hagar nicht gefragt, ob sie mit Abraham schlafen will. Hagar war Mittel zum Zweck und wird unfreiwillig zur Leihmutter. Hagar ist der Gewalt ihrer Besitzerin und ihrem Mann Abraham ausgeliefert. Hagars Wolf ist heute ein Netzwerk von Überlebenden sexualisierter Gewalt. Hagars Stimme setzt sich dafür ein, dass gegen Missbrauch in religiösem Raum vorgegangen wird. Der Name dieser Organisation kommt dadurch zustande, dass eine Frau, die anonym bleiben wollte, gesagt hat, gebt mir die Stimme Hagars, Hagars Voice. Wir hörten schon, Sarai bekommt kein Kind. Kinderlose Paare haben heute ganz andere Möglichkeiten. Die heutige Reproduktionsmedizin gab es noch nicht. Sie eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten der Nachkommenschaft. Das Einfrieren von Samenzellen, das ist zurzeit ein stark kontrovers diskutiertes Thema für Männer in der Ukraine, die an die Front müssen. Fällt der Mann, stellt sich die Frage, darf die hinterbliebene Frau von einem Toten ein Kind bekommen? Und wie ist es mit dem Einfrieren von Eizellen für eine spätere In-vitro-Befruchtung? In Deutschland sind zwischen 15-20% aller Frauen ungewollt kinderlos. Tendenz steigend. Um es deutlich zu sagen, es ist gut, dass es hier medizinische Hilfe gibt. Und zugleich bleibt ja doch die Frage nach dem Willen Gottes. Zum Beispiel, wenn viele In-vitro-Befruchtungen nicht den gewünschten Erfolg haben. Die in Deutschland verbotene Leihmutterschaft wird in anderen Ländern zum lukrativen Geschäft. Beispielsweise in der Ukraine, wo auch jetzt im Krieg schätzungsweise 500 bis 800 ukrainische Leihmütter für ausländische Wunscheltern schwanger sind. Vor dem Krieg waren es ca. 2.500. Durch die Leihmutterschaft steigt Hagar von einer Sklavin zur Ehefrau auf und Abraham hat einen Stammhalter und eine Frau mehr. Was zunächst für die beste Lösung, wie die beste Lösung aussieht, entpuppt sich bald als ein unlösbarer Albtraum. Es ist spannend, dieses Verhältnis der beiden Frauen, Sarai und Hagar, zueinander. Und dann ist der noch fast willenlose Abraham. Beide Frauen kennen das Gefühl, Gottes Willen ausgeliefert zu sein. Sarai hat genug von der Verheißung eines Sohnes. Nach dieser Verheißung sind viele Jahre vergangen. Aus der Sicht Sarais hat sich diese Verheißung nicht erfüllt. Sarai nimmt die Sache in die eigene Hand. Und Hagar, nachdem sie schwanger geworden war, rächt sie sich an Sarai. Als sie merkte, dass sie schwanger war, sah sie auf ihre Herrin herab, so heißt es da. Daraufhin behandelt Sarai ihre Magd so schlecht, dass diese davonlief. Jetzt wird unser Text zu einem Gott-sieht-mich-Text, ein Hirtentext. Darin sehe ich den eigentlichen Schwerpunkt unseres Predigttextes. Er liegt auf dem Ausspruch der getrösteten Hagar: Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieser Ausspruch der Hagar ist uns aus der Jahreslosung des letzten Jahres bekannt. Die hebräische Sprache ermöglicht auch eine andere Übersetzung. Du bist ein Gott des Gesehenwerdens. Damit ändert sich die Blickrichtung. Gott und Hagar sehen einander. Das ist eines der stärksten biblischen Zeugnisse einer Gottesbegegnung. Durch diese Begegnung verändert sich in Hagar alles. Sie spürt durch dieses Kind ihre Menschenwürde als Frau, ihren Wert. Sie ist plötzlich nicht nur Besitz Sarais, sie ist nicht mehr Vergewaltigte, sie ist ein eigener Mensch und jetzt werdende Mutter. Das verleiht ihr Selbstbewusstsein. Am Tiefpunkt ihres Lebens, als schwangere Frau in der Wüste, merkt sie, sie ist nicht allein. Und das wünsche ich uns, diese Erfahrung: Gott ist mein Hirte. Er lässt mich nicht allein, schon gar nicht in den tiefsten Tiefen meines Lebens. Und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, so bezeugt es der Psalmist, fürchte ich kein Unglück. Ich glaube, der eine oder die andere hat solch eine Erfahrung schon gemacht. In der tiefsten Tiefe meines Lebens habe ich Gottes Beistand erfahren. Erlebt, dass er mich hält, dass er da ist, gegen allen Augenschein. Hagar schleppt sich zu einer Wasserstelle und plötzlich hört sie eine Stimme: Hagar, woher kommst du und wohin willst du? Sie antwortete: Ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagt der Engel des Herrn zu ihr: Kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Ein unglaublicher Satz, der in uns Widerspruch auslöst. Ich interpretiere diesen Satz als eine Schutzmaßnahme für Hagar und das ungeborene Kind. Die Wüste ist da nicht der geeignete Ort. Gott bewahrt uns nicht vor jeder Not, aber ist da in jeder Not. Hagar geht zurück in ihre Geschichte, aber sie geht als eine andere und sie lebt als eine andere. Und sie weiß, Gott geht mit. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr: Ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Und der Engel fügte hinzu: Du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael nennen. Gott hat gehört. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Hagar ist eine Ägypterin, also nicht Israelitin, die von Gott angesprochen wird und eine Verheißung bekommt, ein ganzes Volk zu gründen. Sie wird Erzmutter der Ismaeliten. Hagar ist der erste Mensch in der Bibel, der Gott einen Namen gibt. Du bist El Roi, Gottheit des Hinsehens, sagt sie. Das ist ungewöhnlich und es ist nicht Adam, Abraham oder Mose, sondern eine Nicht-Israelitin, die Gott einen Namen gibt. Hagar lehnt sich über den Brunnenrand und sieht sich. Sie sieht das Gesicht einer Frau, die so wertvoll ist, dass der lebendige Gott ihr begegnet. Ihr, einer Magd oder gar ägyptischen jungen Sklaven. Das ist unvorstellbar. Du Gott bist ein Gott, der mich sieht, flüstert sie immer wieder. Du Gott bist ein Gott, der mich sieht. Und genauso sind wir von Gott Gesehene. Mit diesem Gott kann Hagar den Rückweg antreten, wie es ihr auch der Bote Gottes geraten hat. Das Kind in ihrem Bauch ist Abrahams Kind. Er muss für sie sorgen und für das ungeborene Kind aufkommen. Mit diesem Gott wird sie es vielleicht auch schaffen, sich vor den lieblosen Gefühlsattacken von Sarai besser zu schützen. Du bist ein Gott, der mich sieht, der uns sieht. Du bist gesehen, du bist geliebt, du bist gewollt. Das gilt für Hagar, das gilt für uns. Diese Aussagen geben uns Menschen Anerkennung, Wert und Würde. In der Taufe hat uns Gott gesagt, du bist mein geliebtes Kind. Hagar hat vom Engel 3 Aufträge bekommen. Erstens, geh zurück zu Sarai und Abraham an den Ort, wo du hergekommen bist. Zweitens, bekomme einen Sohn und nenne ihn Ismael. Gott hört, denn Gott hat deine Demütigung gehört. Und drittens, vermehre dich und werde ein Volk. Und Hagar antwortet Gott, indem sie ihm einen Namen gibt. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Was für ein Name. Gott sieht gerade diejenigen, die in unserer Gesellschaft am Rande stehen. Sieht diejenigen, die in die Wüste fliehen. Und sieht diejenigen, die marginalisiert und vergessen werden. Und wie ging es Sarai? Ihr ging die Geduld mit Gottes Verheißung aus. Sarai hat gedacht, sie könnte ein Versprechen Gottes auf menschenmachbare Weise selber lösen. Aber Gottes Versprechen löst nur Gott selber ein, zu der Zeit, die die richtige ist. Ja, manchmal muss man da sehr lange warten. Sarai hat unterschätzt, wie sehr der Schmerz erst recht in ihr aufbrechen würde, wenn sie diese junge Frau sehen würde mit dem sich langsam wölbenden Bauch, das Kind von ihrem Mann. Zu spät hat Sarai gefühlt, dass dieses Kind nie ihrer beider Kind, Abraham und Sarai, sein könnte. Es würde immer das Kind von Hagar und Abraham sein. Und Abraham? Er zieht sich aus allem raus, obwohl die Frauen in überkochenden eigenen Gefühlen ihn dringend gebraucht hätten. Die Sarai mit ihrem unerfüllten Kinderwunsch, die Hagar mit ihrer Schwangerschaftssensibilität. Wie schön wäre es, wenn da einer wäre, zu dem die beiden Frauen Vertrauen hätten. Wir wissen nicht viel dazu, wie diese Dreiecksbeziehung weiterging, aber wir wissen, dass sie große Folgen hatte. Sarai bekommt mit Abraham doch noch den verheißenen Sohn Isaak. Und dessen Sohn Jakob wird mit seinen 12 Söhnen zum Stammvater des Volkes Israels. Aber auch Ismael hat 12 Söhne und so entsteht das Volk der Ismaeliter. Beide Völker stehen immer wieder in verschiedenen Verbindungen. Das Zentrum der Botschaft dieses Textes scheint mir zu sein, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ganze Neue Testament ist eine einzige Auslegung von dieser Kraft, diesem kürzesten und schönsten Glaubensbekenntnis. Von Gott gesehen zu werden. Jesus lebte das, Menschen zu sehen und wahrzunehmen, die andere übersehen oder bewusst klein machen, klein halten wollen. Einen anderen sehen, was er gerade durchmacht, wo er steht, das Miteinander aussprechen, wie Hagar und der Engel am Brunnen. Es gibt Menschen, die tauchen wie Gott geschenkt in schwierigen Lebenssituationen einfach auf. Sie richten nicht, sie verurteilen nicht. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Wie viele Menschen wurden zu solchen Engeln, als die Ukrainerinnen und Ukrainer zu uns kamen und noch immer kommen? Manche Frauen hochschwanger wie Hagar in der Wüste, manche Kinder tief traumatisiert. So viele Helferinnen und Helfer haben ihre Wohnungen geöffnet und erstmal weitergeholfen, die nächsten Schritte ermöglicht und an Christi Stadt den Weg ausgeleuchtet, damit die Geflüchteten die ersten Schritte tun konnten. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg, so sagt es der Psalmist. Und nicht nur das, Christus ist das Licht der Welt. Das werden wir gleich im Lied nach der Predigt besingen. Wir müssen nicht als Solotänzer die Welt retten. Christus hat uns in eine Gemeinschaft gestellt, die aus seinem Wort lebt, aus dem Gebot der Nächstenliebe. In diesen turbulenten Zeiten empfinde ich manchmal ein Gefühl der Ohnmacht. Dagegen setzt unser Text die Botschaft: Du bist nicht allein. Du hast einen Gott, der dich sieht, der uns sieht. An seiner Hand können wir Angst überwinden und hoffnungsvoll in die kommende Woche, in die kommende Zeit gehen. Denn wir haben einen Gott, der uns sieht. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.